die gefährliche Alte. Eine Spurensuche in Geschichten, Geschichte und Gegenwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die gefährliche Alte. Ihr hört diese und alle weiteren Folgen jeden zweiten Freitag im Monat um 17 Uhr auf Radio Korax aus Halle oder auch zum Nachhören auf www.radiokorax.de beziehungsweise auch im Audioportal Freie Radios unter www.freie-radios.net. In dieser Folge sind wir in Plauen im Vogtland, einer Gegend mit einer durchaus braunen Vergangenheit und Gegenwart. Die AfD hatte hier zum Beispiel bei den letzten Bundestagswahlen Ergebnisse von über 43%, in manchen Orten und Dörfern auch noch weit darüber. Manche erinnern sich vielleicht auch an die martialischen Aufmärsche der Nazi-Partei Der Dritte Weg, die in Plauen bis vor kurzem noch auch eines ihrer Zentren hatten. Aber das ist nur ein Aspekt, denn Plauen hat auch Menschen, die sich gegen den wieder erstarkenden Rechtsextremismus hier zur Wehr setzen und für ein offeneres, buntes und solidarisches Miteinander kämpfen. Und einer dieser Menschen ist Dorita Kolb-Unglaub vom Verein Colorido e.V. Colorido wurde bereits für sein gesellschaftliches Engagement mit einigen Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel der Theodor-Heuss-Preis 2024, der German Dream Award 2024 und auch der Sächsische Förderpreis für Demokratie 2021. Und Dorita ist eines der bekannten Gesichter dieses Vereins. Wir werden uns darüber unterhalten, wie sie dazu kam. Auch über ihre eigene Vergangenheit in der DDR und Wendezeit werden wir sprechen, welche Erfahrungen sie daraus mitnahm und was sie bestärkt in ihrem täglichen Kampf für eine offene und menschenfreundliche Gesellschaft. Ganz viel Spaß beim Hören. Wir sind heute in Plauen in einer Wohnung, in einer Gastwohnung, in der ich gerade bin. Und mir gegenüber sitzt Dorita Kolb-Unglaub. Dorita ist Mitbegründerin und geschäftsführender Vorstand von Colorido e.V., ein Verein aus Plauen. Dazu kommen wir später noch. Erstmal hallo, Dorita.
Hallo.
Ja, sehr schön, dass wir uns hier treffen. Ich habe dich erst vor kurzem kennengelernt. Das erste Mal von dem Verein habe ich mitbekommen, als ich hier in Plauen auf einem CSD war. Vielleicht mal zum Beginn, weil eben für mich ist dieser Ort ja auch neu, Plauen, so ein bisschen. Wenn du jemanden jetzt diesen Ort beschreiben würdest, der ihn nicht kennt, wie würdest du Plauen anderen Leuten beschreiben?
Es ist eine wunderschöne Stadt mit vielen wunderschönen Angeboten auch, aber diese Stadt lebt nicht mehr. Also sie ist auch, ja, wie viele ostdeutsche Städte in diesem Format, so um die 60.000 Einwohner, tot am Abend und auch tagsüber. Also es ist schwierig und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Ich war zwischendurch auch 8 Jahre in der Großstadt in Berlin gewohnt. Wenn man dann wieder zurückkommt, dann hatte das am Anfang immer noch den Charme, dass es belebt war, aber in den letzten Jahren geht das immer weiter zurück. Und das finde ich schade, weil wir haben wirklich viele schöne Sachen, auch für die Augen, wenn man durch die Stadt geht.
Ja.
Viele schöne alte Häuser.
Ja. Das finde ich auch, dass man im Plauen sehr stark diese Geschichte wahrnimmt, die da in dieser Stadt steckt. Das war ja auch mal ein großes Zentrum für die Textilindustrie so im 19. Jahrhundert. Daher stammen ziemlich viele tolle Riesengründerzeitbauten, die zum Teil eben auch leer stehen jetzt oder einige davon leer stehen. Eben Plauener Spitze war da so ein Ding, ne? Diese Spitzen- und Stickereiindustrie. Aber gleichzeitig eben, was du sagst, diese Leere, das habe ich auch das erste Mal, als ich angekommen bin, vom Bahnhof so runtergegangen bin in diese Richtung, dieses Einkaufszentrum, das da so zentral im Mittelpunkt steht, da ist schon überraschend, wie leer es ist. Ja, das stimmt. Und du fühlst dich aber wohl jetzt?
Ja und nein. Also mir fehlt schon einiges an der Stadt. Es ist halt dasselbe Phänomen. Meine 3 Jungs, also ich habe ja ein Patchwork, haben wir 7 Kinder und 8 Enkelkinder, aber meine 3 Jungs sind alle 3 weg und die kommen auch nie mehr wieder. Die haben ihre Jobs gefunden in größeren Städten und das ist halt das Traurige daran. Ne? Man muss immer weit fahren, wenn man mal jemanden sehen will. Und sie haben halt hier keine Basis gefunden. Und so geht es ja vielen Jugendlichen. Ne? Und ich habe ja auch durch meine ganze berufliche Laufbahn viele junge Menschen begleitet. Und wenn man das sieht, dass die alle weggehen, dann muss man sich fragen und hinterfragen, warum. Ja. Man hat schon hier seinen Stamm und man hat auch seine Leute hier. Aber gerade jetzt auch diese Situation, es ist nicht neu, dass wir für uns auch denken, gehen wir doch noch mal weg, bleiben wir hier. Also ist nichts entschieden, aber es kreist im Kopf.
Okay. Trotzdem, ja. Ja, vielleicht direkt mal so ein bisschen jetzt zu deiner Biografie, weil du es ja auch gerade angesprochen hast. Du bist auf alle Fälle hier in Plauen aufgewachsen. Wenn ich mich erinnern kann, du wolltest eigentlich Lehrerin werden, war so ein eigentlicher Wunsch. Hat aber das schon mal nicht geklappt erstmal. Wie ging es dann oder warum?
Ja, ich habe diese 10 Jahre polytechnische Oberschule hinter mich gebracht und ich habe auch mit Auszeichnung abgeschlossen und ich hatte immer einen Notendurchschnitt, der sich also mindestens zwischen 1,3 und 1,0 bewegt hat. Und da ist es schon bitter, aber wenn man auf der einen Seite diesen Notendurchschnitt hat und auf der anderen Seite hatte ich halt ein Elternhaus, mein Vater war Handwerksmeister. Bei uns war eine andere politische Einstellung zu Hause, abgesehen vom Westfernsehen bis hin zu. Mhm. Also es gab Dinge, wo mein Vater immer so auf schönsten, tiefsten Fruchtländisch gesagt hat, das machen wir nicht mit. Und er hat auch, ich habe sie leider nicht mehr und ich bedauere das sehr, sehr oft und viele Briefe an den Erich Honecker geschrieben. Aber zu DDR-Zeiten war das wirklich noch gang und gäbe, dass das Büro Stoff hat immer geantwortet, ne, wenn es so zur Materialsituation, keine Farbe, keine Tapete, ne. Das heißt so das, was mich so begleitet hat in meiner Jugend. Und natürlich hat mir das aber auch den Weg so ein bisschen zur erweiterten Oberschule verbaut und zu einem Studium. Dann kam so die Idee, ich werde Schaufensterdekorateur. Mhm. Mein Vater fand es gut, er sagt, da musst du die Hände gebrauchen und auch den Kopf. Und es war bewegt und es war eine tolle Zeit. Also auch von dem Arbeitskollektiv war es super. Viel gelernt bei den Leuten und das war wichtig. Und das Handwerkliche braucht man immer. Und ja, das verlernt man auch nicht, das ist wie Fahrradfahren. Also man kann immer wieder bohren, sägen, schneiden. Und das ist wichtig, man hat räumliche Vorstellungen, man kann kreativ sein und als Schaufensterdekorateur musste man im Osten unheimlich kreativ sein. Ne?
Das gut zu gestalten, ja. Ja,
weil da musste vieles wegkaschiert werden und da hat man eine Menge gelernt, genau.
Und dann bist du aber, wie bist du dann nach Berlin gekommen?
Ja, ich habe die Lehre wieder mit 1,0 abgeschlossen und ich hatte damals einen Lehrmeister, der gesagt hat, du musst irgendwo nochmal studieren, dein Kopf ist nicht ausgelastet. Der hat dann versucht, hat gesagt, es gibt die Fachschule für Werbung und Gestaltung in Berlin-Oberschöneweide, bewirb dich dort, ich kenne auch jemanden. Ich habe mich dort 3-mal beworben und erst beim 3. Anlauf als TF, also mit 27, und da hatte ich auch schon ein Kind, habe ich das geschafft, dorthin zu kommen, weil dann die FDJ nicht mehr, beim 3. Anlauf spielte die FDJ keine Rolle mehr. Und dann bin ich dort angenommen worden und habe wirklich im Direktstudium die 3 Jahre in Berlin an der Fachschule verbracht.
Schon mit Kind quasi?
Schon mit Kind.
Okay.
Mhm. Ja. Der ging in den internationalen Kindergarten in Berlin-Grazhorst. Der hat sich immer sehr wohl gefühlt. Der durfte auch ab und zu mal 14 Tage bei den Großeltern in Plauen verbringen. Also der war rundherum zufrieden. Das ist auch heute mein weltoffenstes Kind.
Aha, weil das in Berlin ist ja, die ersten Jahre.
Hat schon geprägt, genau.
Hast du dann die Wende in Berlin erlebt?
Ich habe die Wende in Berlin erlebt. Und Berlin ist sehr, sehr schnell zusammengewachsen, anders gewesen. Also es war irgendwo fließend, ohne großes Aufhebens. Und wenn ich immer hierher zurückgekommen bin, war das immer ganz anders. Mhm. Ich habe ja auch meine deutsche Abschlussarbeit darüber geschrieben, über diese Demonstrationen hier in Plauen.
Die deutsche Abschlussarbeit an der
Uni? Ja, also im Fach Deutsch, weil ja, ich hatte mit Spezialausbildung Textgestaltung. Und da hatte ich meinen Professor gefragt, ich habe gesagt, kann ich darüber schreiben, was die Menschen gerade bewegt auf der Straße mit ihren Transparenten? Da hat er gesagt, mach das, nimm die deutschen Stilmittel dazu, vergleiche, ordne ein. Und das habe ich dann gemacht. Und für mich ist das bis heute eine Erkenntnis, dass ich sagen kann, von der ersten Demo, da war ich am Plauner Theater übrigens, im Praktikum, was sehr speziell war, weil aus Berlin einer im Praktikum, so kurz vor diesen ganzen Umbrüchen, da brauchte ich schon einen guten Leumund, dass ich dort nicht schief angeguckt wurde und als Stasi-Spitzel
vielleicht
noch eingeordnet. Ja, jedenfalls habe ich das wirklich von der ersten Demo bis fast zur letzten gemacht. Und das war so das Verblüffende, bis Januar, bis so um den 16. Januar, kann das ziemlich genau einordnen durch das Mitschreiben, war es immer der Freiheitsgedanke, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, alles rund um den Freiheitsgedanken. Und dann kippte das. Dann hieß es, dann kam das Geld ins Spiel und dann kam natürlich auch Helmut Kohl ins Spiel, der quasi für mich so eine Erpresserschiene gefahren hat. Nur mit mir wird es die Einheit geben, nur mit mir wird es das Westgeld geben. Für mich ist der nie ein Wendekanzler gewesen. Ich verstehe die ganzen Ehrungen um ihn herum nicht. Der hat ja gar nichts bewegt in diese Richtung. Der hat nur einfach was aufgegriffen, was wirklich Menschen bewegt haben. Und das ist für mich bis heute ziemlich erschütternd, dass das so gehypt wurde. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Das ist gut so.
Ja, ja. Also so eine Vereinnahmung im Prinzip war von dem, was da eigentlich gewünscht war, aber eine Vereinnahmung in eine andere Richtung dann wurde. Okay, also nochmal zu dir. Du warst dann, also Berlin, dann bist du eben, wie du gesagt hast, ja wieder zurückgekommen, auch vor allem aus familiären Gründen. Und du hast also drei eigene Kinder. Du warst dann verheiratet und hast du hier dann gearbeitet als erstes dann wieder oder warst du dann erstmal mit der Familie da?
Nein, ich habe schon auch hier, ich bin zum dritten Mal verheiratet, ich passe auch da nicht ins Bild, aber mir egal, es ist auch das Leben. Ich hatte mit meinem zweiten Mann dann hier einen Kaffee. Das Kaffee ging aber in Insolvenz, weil das in Plauen hier immer schwierig war, also es war die Insolvenz meines Mannes und ja, da über diesem Ganzen hat sich auch diese Ehe dann so quasi so verflüchtigt, muss ich so sagen, bis zur Trennung dann. Und habe dann wirklich auf einer Demo meinen jetzigen Mann kennengelernt. Wir kannten uns aber schon, das ist in Plauen nicht, nichts Neues. Also wir sind uns immer mal wieder begegnet. Wir kannten uns und wir sind dann aber wieder so zusammen, also wir sind zusammengekommen und ja, das ist jetzt auch schon seit über 10 Jahren. Ja, ich glaube 11. Ja, und haben dann auch vor, also ich hatte auch eine Brustkrebserkrankung. Also mein Vater ist ja auch noch an Krebs gestorben, den habe ich zwischendurch auch noch gepflegt. Und es liegt halt drin, man muss damit dann auch klarkommen und damit leben. Und da haben wir dann gesagt, weißt du was, wir heiraten, weil das ist dann doch auch eine Absicherung für jeden, für beide von uns. Und dann haben wir vor 3 Jahren eben geheiratet.
Okay. Was ich noch gelesen habe, eben weil du mit den 3 Kindern, habe ich dann gesehen, hast du dann, als du 3 Kinder hattest, hast du dann nochmal studiert, Sozialpädagogik.
Ich habe mit 43 nochmal Sozialpädagogik
studiert. Ja, das finde ich richtig spannend auch.
Also es gibt ja in Plauen den Unikat e.V. unten in den Weberhäusern.
Ja.
Ich hatte dort so ein bisschen eine Schreibwerkstatt, habe immer mal mitgearbeitet und es hat eigentlich wieder unheimlich Spaß gemacht, eben auch mit Kindern zu arbeiten. Und ich hatte in der Werbung wirklich die Nase voll. Ich war zuletzt bei H&M. Also es gibt so Dinge, die muss man mal gemacht haben. Und dann habe ich wirklich mit dem Praktikumsbetrieb, Kulturbetrieb der Stadt Plauen, nochmal im Direktstudium in Gera, also in dieser dualen Hochschule, die Sozialpädagogik studiert.
Und wann würdest du sagen, ist dein politisches Engagement für dich, weil du hast vorhin gesagt, du hast deinen jetzigen Mann auf einer Demo kennengelernt, aber wo entstand so dein, oder war das immer da, dein politisches Interesse?
Das politische Interesse war schon sehr früh da, bedingt durch das Elternhaus. Also bei uns wurde immer drüber geredet, nachgedacht, auch geschimpft oder selten in der DDR was für gut befunden. Das war also immer da. Auch in der Schule mit Rebellion, also mit Aufnähern draufmachen, auf Jacken.
Was stand da drauf?
Man hatte dieses Victory-Zeichen oder man hatte Schwerter zu Flugscharen. Und als ich nach Berlin kam, 87, muss man dazu sagen, an den Hochschulen hat es ja schon ganz lange gebrodelt. Hochschule der Künste heißt sie, glaube ich, heute noch, war immer eine der ersten, die da schon, und wir waren ja eine Außenstelle davon.
Ja.
Also da gab es immer Krawall. Also ich erinnere mich auch noch, wir hatten eine Malaktion im Haus, also so riesen Tapeten runtergehangen und haben da bis nachts um 2, 2:30 noch, wie das ist, mit ein bisschen Rotwein vor diesen Bildern verbracht und haben dann auch zugesperrt. Wir hatten den Schlüssel und so 5, 6 Leute. Und früh sind wir gekommen und die Stasi war da und alles war mit Hakenkreuzen übermalt. Also auch das gab es schon in der DDR.
Ja.
Und hinterher mit Verhören in den Räumen und. Also das war so dieser, also ich denke, dass das die Stasi selber war, um einfach zu zeigen, wir sind auch drin, wir können auch auf anderen. Ne?
Okay.
In dem Moment denkt man so gar nicht drüber nach, aber im Laufe der Jahre denkt man sich, naja, das war sicher.
Wo es herkommt, ja.
Ja.
Dann bist du wieder nach, also in wiedervereinigten Deutschland wieder nach Plauen zurückgekehrt und wie ging es dann politisch für dich weiter?
In der Zeit Kinder, das Kaffee, wenig Politik. Mein damaliger Mann sehr konservativ schon. Ich denke, ich war immer so der Ostexot. Das ist so für mich die Wahrnehmung, ob es so war, weiß ich nicht.
Wie meinst du, Ostexot?
Ja, für ihn so dieser Ostexot und der Osten, er war ja Westberliner.
Ah, ach so,
ja, ja.
Ah, okay.
Ich bin 2003 zum Studium und aber auch gleichzeitig für die DSU in den Plauener Stadtrat eingezogen. Jetzt darf man das nicht verwechseln. Ich sage das auch immer wieder, ich war nie in der Partei,
ja,
aber ich bin für die eingezogen.
Ja. Die DSU,
die
ganz
DSU
kurz,
ist Deutsche
jeder,
Soziale,
genau,
Union,
so
nicht zu verwechseln mit der DVU, das darf man einfach immer nicht. Ne?
Aber so eine
das
konservative.
So, ja, konservativ. Ja. Ich habe aber jetzt auch in einem Film gesehen, den man über den Ausklang der DDR gemacht hat, dass das halt so diese Alternative war, die man wollte, so zur CSU. Die CSU wollte nicht, dass der Name hier irgendwo im Westen, im Osten landet, also hat man diese DSU draus gemacht. Ich saß für die bis 2007 im Stadtrat, sagen wir mal so, während meinem Studium in Gera zur Sozialpädagogin, hat mir das sehr geholfen. Und durch die Kinder, man kommt dann automatisch auch wieder ins Politische rein. Und ich bin dann, als ich dann auch allein war, eben wieder gegangen. Das ist wirklich lustig, wenn wir sagen, ich habe mal auf einer Demo meinen jetzigen Mann auf einer Demo kennengelernt. Mein Sohn rief mich an. Ich war mit der Straßenbahn unterwegs und er hat gesagt, pass auf, ich bin hier auf einer Demo, kommst mich abholen? Ich sage, ich wollte eigentlich durchfahren, ich habe gar keine Lust. Komm, steig aus. Und dann bin ich doch ausgestiegen und habe mir das mit angeguckt. Vor allem, das war so mein erstes Zusammentreffen auch zu sehen mit diesem dritten Weg.
Ach so, das war kurz eine
Gegendemo?
Das war
eine Gegendemo zum dritten Weg. Mhm. Die hatten sich vor H&M da positioniert und ich habe in der Straßenbahn noch überlegt, dieses Grün, was macht die Sternquelle da? Dann dachte ich, nee, da steht keine Sternquelle dran, weil es ist dieses Grün, hatte man eigentlich immer nur so für die Biersorte. Und dann dachte ich, nee, das sind ja jetzt doch die anderen, weil ich habe mich auch nicht davor beschäftigt, wo geht mein Kind hin, auf welche Demo. Der hat gesagt, ich gehe heute zur Demo. Ich sage, ja, mach, ich habe noch einen anderen Termin.
Geh auf die Demo, egal
geh welche. Auf die Demo. Ja, und dann war ein Tag später auch ein Täterspurenbahngang, den haben die sehr toll organisiert, junge Leute aus Plauen und mein jetziger Mann auch wieder mit. Und da haben wir uns eben so dann so angenähert. Hinterher sind wir Kaffee trinken gegangen und dann hat eins zum anderen geführt. Und das war wieder so das Dazukommen zu einer ganz aktiven Politik.
Kannst du kurz erklären, was der Täterspurengang, weil das habe ich…
Den machen wir als Colorido, haben wir das übernommen. Damals hat es das Aktionsbündnis Vogtland gegen Rechts gemacht.
Mhm.
Das war so ein bisschen der Vorläufer, daraus ist ja auch Colorido entstanden. Es werden die Orte abgegangen, wo man Euthanasie, Zwangsarbeiterlager, Außenstellen vom KZ Flossenbürg, also dass man diese Orte einfach in einem Täterspurenmahngang zeigt und drüber spricht, weil in der Stadt Plauen, wenn man nicht ortskundig ist, findet man die Orte nicht.
Mhm.
Die sind auch nicht gekennzeichnet.
Aha.
Da kämpfen wir seit Jahren in unserer Erinnerungskultur drum, dass das passiert.
Plauen hat auf alle Fälle, soweit ich weiß, ja schon auch eine rechte Vergangenheit. Also in der NS-Zeit war hier die NSDAP, glaube ich, relativ schnell mal sehr beliebt, oder? Also die haben schon große so Erfolge gehabt, ziemlich schnell hier
in
Plauen.
In drei Sätzen, Gauleiter Mutschmann, der schon 1914 das erste Pogrom an seinen jüdischen Mitbewerbern in der Spitzenindustrie begangen hat. Also er war sehr, sehr affin auf die Juden drauf. Also das hat auch später dazu geführt, dass selbst also die NSDAP ihn dann mal ein bisschen kaltgestellt hatte.
Okay.
Wir waren lange Gauleiterstadt, bevor es Dresden wurde.
Ja.
Also die Mutter von Rudolf Hess hat den Bund Deutscher Frauen hier gegründet. Die Hitlerjugend ist in Plauen gegründet. Also es war schon eine sehr braune Stadt.
Okay. Mhm.
Und wie gesagt, 5 KZ-Außenstellen von Flossenbürg, ein riesiges Zwangsarbeiterlager der Vormark. Und wenn man die Orte nicht kennt, findet man sie nicht. Nix. Sie haben keine Tafeln, sie haben nichts. Und was mich an Plauen immer ärgert, ist dieser Opfermythos. Mhm. 80% zerstört, Opfer, Opfer, Opfer. Mhm. Man muss das wirklich dann eben auch wirklich so relativieren. Und das wollen wir und das wünsche ich mir. Natürlich gibt es Opfer, immer. Mhm. In Kriegen gibt es immer Opfer. Aber wir waren eine Stadt der Täter.
Und also wenn wir wieder in die Jetztzeit kommen, also da, du hast gerade erzählt vorhin eben auf der Demo, wo du das erste Mal deinen dritten Weg gesehen hast. Das ist ja jetzt, vielleicht kommen wir mal langsam so genau zu dem, was du jetzt hier gerade machst. Also wir haben jetzt Colorido ja schon ein paar Mal erwähnt auch. Du hast Colorido e.V. mitbegründet. Ja. Und also was war für dich so der Anlass zu sagen, da muss jetzt was geschehen? Also du hast den dritten Weg das erste Mal gesehen, hast du gesagt?
Ja, da war
und wie
bewusst.
Hast du, wie waren die Erfahrungen da am Anfang damit? Und woher entstand dann so dieses Gefühl, da muss jetzt was passieren?
Ja, ich bin 2014 in dieses Aktionsbündnis Hochland gegen Rechts eingetreten mit und habe mir wirklich systematisch auch erstmal eine Expertise, weil man kann nicht über was reden, wenn man nicht den Hintergrund hat, diese Expertise mit angeeignet, mit erarbeitet, die wir dann auch in einer kleinen Recherchegruppe immer wieder vervollkommnet haben. 2017 haben wir dann Colorido gegründet. 7 Gründungsmitglieder aus dem Aktionsbündnis heraus. Es war halt aber auch so ein bisschen diese Fördergeschichte. Man braucht schon, wenn man auch Veranstaltungen machen will, wenn man aufklären will, wenn man Dinge auch verschriftlichen möchte, eben Geld.
Ja.
Und wir haben das aber auch bis da, also bis 19, bis wir dann unsere Räume hatten, alles immer so vom Küchentisch aus geplant. Mhm. Ne? Räume eingemietet, Veranstaltungen gemacht. Und haben uns dort eingelesen, haben viele Veranstaltungen gemacht, Demonstrationen gemacht, Aufklärungsveranstaltungen gemacht. Das hat sich so von im Aktionsbündnis und die ersten Jahre Colorido war wirklich die Themen Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus. Mhm. Das war unser Hauptbetätigungsfeld.
Aber weil ihr hier so eine extreme Situation
erlebt
habt. Ja, wir hatten
ja Aufmärsche in dieser Stadt, in Größenordnungen, die es bis in die New York Times geschafft haben. Mhm. Nazi-Aufmärsche in Plauen war die Überschrift in der New York Times.
Wann war das?
Das war, ich weiß nicht, also wir hatten 14, 16, 18, 19, diese martialischen Aufmärsche. Aha. Und in einer war wirklich überbordend, ich glaube, es war der 18, wo dann die Rechten noch ausgetickt sind und einen Schulgarten von der Grundschule den Zaun eingedrückt, platt gelatscht. Okay. Ja, also wo auch Wasserwerfer eingesetzt wurden, also da war es richtig, richtig heftig. Und der hat es dann geschafft. Aber man darf das auch, ne? Die hatten viele Verbündete. Da waren auch aus der Ukraine, aus Griechenland, aus Ungarn Formationen mit Standarten da. Richtig viereckige Blöcke. Das Fußvolk, das Plauner, was dann so mitlatschte wirklich so nicht mehr in, ne? Aber die waren sortiert und sehr martialisch und zogen durch die Stadt. Leider hat der damalige Oberbürgermeister eben immer so den Spruch geprägt, bleibt zu Hause, macht die Fenster zu, es geht vorbei. Es ist nie vorbeigegangen, im Gegenteil, es ist bis heute
Taktik.
Immer schlimmer geworden.
Okay, und daraus quasi das zu erleben, zu sehen, wie mit welcher
Vehemenz
das ansteigt.
Wir haben lange immer dagegen, bis wir dann gesagt haben, nee, jetzt gehen wir uns agieren. Wir springen auch nicht mehr über jedes Stöckchen, was sie uns hinhalten.
Verstehe, ja. Also Colorido e.V. ist ein Verein, der sich in Plauen für, oder magst du es selber erklären vielleicht, bevor ich dich erkläre?
Ja, also der seine Betätigungsfelder damit sieht, dass man aufklärt, was ist Antisemitismus, wo fängt der an, dass man gegen diesen Rassismus vorgeht. Wir haben immer die ganzen Jahre jetzt, seit es uns gibt, die internationalen Wochen gegen Rassismus. Das ist uns sehr wichtig und ich bin auch froh, dass das nicht mehr nur auf die 14 Tage begrenzt ist, dass also auch die Stiftung sagt, nein, das ganze Jahr, neben die Plakate werden auch jetzt nicht mehr so mit dem Datum versehen, sondern sind fürs ganze Jahr richtig gut. Und natürlich der Rechtsextremismus, der ja lange Zeit hier verharmlost wird. Deshalb gelten wir ja auch als Nestbeschmutzer. Das war so diese Zeit. Und wie gesagt, vom Reagieren zum Agieren. Wir haben uns Vorträge erarbeitet. Wir haben vom Magazin, vom französischen Magazin Mediaport, die 10-teilige Serie übersetzt.
Ja.
Ja, das geht also rein, ne, über diesen
dritten Weg.
Ja. Ja.
Der dritte Weg, also ich habe das auch gelesen, und Kennzeichen vom dritten Weg, denke ich, ist ja schon diese, in Anführungszeichen, diese Sozialarbeit, die wirklich in Anführungszeichen setzen möchte, für Deutsche. Mhm. So, also dieses, dass sie sehr auf dieser sozialen Schiene gegeben haben oder geben, weiß ja nicht, wie aktuell genau die Situation um den dritten Weg ist, aber eigentlich ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie es woanders abgeguckt haben oder von linken Strukturen abgucken, dass man halt so hier so eben auch Cafés macht oder Flohmärkte oder Wanderungen miteinander gestaltet, einfach etwas, wo Menschen so zusammenkommen und erstmal das Ganze so in Anführungszeichen gar nicht so politisch wirkt, aber sie tun ja was für, also so fast schon karitativ würden sie wahrscheinlich darstellen. Also siehst du das auch so, also diese soziale Schiene, oder wirst du das anders wahrnehmen beim dritten Weg?
Nein, nein, das ist gewollt. Mhm. Und das große Vorbild ist die Casa Pound in Italien. Und dritter Weg kommt ja auch von Mussolini. Mhm. Also das sind die großen Vorbilder.
Aha,
und
ja.
Deshalb, ne, diese soziale Schiene, die haben die natürlich hier verfeinert. Die hatten nicht nur die Volksküche und auch nicht nur die Kleiderkammer nur für Deutsche. Das waren ja dann auch nicht nur der Kampfsport. Da gab es den Kutanenunterricht, Angelscheine bezahlt, also Theatergruppe.
Ach,
ja, ja.
Theatergruppe auch,
ja.
Interessant.
Und wir haben ja dann auch viele Studenten und Tinnen begleitet, die aufgrund dessen, dass wir dieses erste Heft auch mal dann gemacht hatten und dass es diese Recherchearbeit auch von Mediaport gab, kamen die Anfragen, könnt ihr uns begleiten, könnt ihr uns zusammenbringen mit Leuten, die dazu was zu sagen haben. Dadurch sind viele Studentenarbeiten entstanden und eine Masterarbeit hat sich auch nochmal mit diesem ganzen Sozialen beschäftigt. Und die hatten wir als Vortrag hier, weil zwischenzeitlich ist der dritte Weg ja ausgezogen aus dem Haus. Es gibt sie nicht mehr in der B130.
Also genau, aber die hatten in Plauen hatten die so ein richtiges, eine Immobilie, sind aber nicht mehr dort.
Nein. Also, also das gehört ihnen immer noch zu 80% und 20% gehört halt, bei uns hatte sie immer den Namen, die Nazi-Omi Rosi, der ihre Geschichte ist aber auch nochmal extra spannend. Die war früher bei Attac, dann dritter Weg und heute hat sie dann beim ZDF gemeint, sie ist immer noch deutsch und rechts, aber.
Aber,
so.
Okay.
Ja, und wir haben dann bei diesem Vortrag von der jungen Studentin den Versuch gemacht und haben die Rosemarie Hübner dazu eingeladen. Das war, glaube ich, eine der spannendsten Veranstaltungen, die wir jemals hatten. Die ging von 7 bis nachts 2. Die Fragen waren eigentlich unermesslich und die Miriam hat ihren Vortrag gehalten und Frau Hübner hat dann eben auch gesagt, hier habt ihr gut recherchiert. Ich glaube noch nicht mal, dass die das so wissen, dass ihr das alles so wisst. Mhm. Aber ich kann euch jetzt auch zeigen, wo sie euch auf Fake, also zum Beispiel die Theatergruppe, das haben sie nur gemacht, weil wir als Colorido auch eine hatten.
Mhm. Also schon so ein bisschen
ja,
gucken,
so ein bisschen geguckt,
ne?
Haben sie schon auch.
Ja.
Ne? Also sie hat dann gesagt, das ist ein Fake und das könnt ihr eigentlich und stecken lassen, rausnehmen. Das war nur, um euch so ein bisschen auch zu so foppen und zu ärgern.
Ich finde es gerade sehr spannend, was du so erzählst, auch weil da ergibt sich für mich auch so ein bisschen eine große Frage, die ich immer habe. In der Praxis, in der realen Situation, man stellt sich oft die Frage, wie gehe ich dann wirklich jetzt mit Menschen um, die AfD wählen, die im Alltag also dieses alltägliche rechte Gedankengut einfach haben und denen ihr ja wahrscheinlich eben relativ oft dann doch irgendwie begegnet. Genau, muss man da Kompromisse eingehen im Austausch mit solchen Leuten, damit man sie überhaupt erreicht? Muss man diskutieren? Soll man diskutieren? Hast du überhaupt die Kraft zu diskutieren? Oder soll man ignorieren oder die Fenster zumachen? Wahrscheinlich nicht eher, aber welche Strategien hast du oder habt ihr?
Das muss man abwägen. Also mit Frau Hübner, wir grüßen uns und wir reden auch kurz Smalltalk. Das sollte man dann auch nicht so, jetzt haben wir da mal was zusammen gemacht, jetzt reden und du bist aber trotzdem noch da, mit dir rede ich nicht. Also das ist, glaube ich, die falsche Strategie.
Mhm.
Wir haben Experimente gemacht, wir haben die AfD auf der Fläche im Oberen Bahnhof zugelassen, zusammen mit anderen Parteien, FDP, SPD, ich weiß gar nicht, ob die Linken da, was weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf alle Fälle hatten nicht mal die Parteien die AfD im Griff. Also es war so eine Initiative, die sind neu in den Stadtrat eingezogen. Ich weiß gar nicht, wie die sich genau schimpfen, egal.
Ja.
Die haben dazu eingeladen, das war auch so vor der Kommunalwahl. Und wir müssen mit allen reden. Ich habe gesagt, okay, ich mache einmal dieses Experiment, weil man zu dem Zeitpunkt auch gesagt hat, man sollte dieses Experiment mal machen. Mhm. Nie wieder. Mhm. Die dominieren von der ersten Minute und nicht mal die Parteien waren in der Lage zu erwidern. Mhm. Und im Publikum saß wirklich Klatsch, Klatsch, Klatsch. Und wir haben es dann aber nur aufgeschrieben. Ich habe gesagt, ich fange jetzt hier keinen Stress an. Habe es hinterher ausgewertet. Oh Gott, gab es da Schelte. Also das sind so Dinge, die probiert man aus. Ja. Das würde ich nie wieder machen. Also ich gebe keine Plattform.
Keine Plattform geben.
Keine Plattform. Aber wenn man im Einzelfall mit Leuten ins Gespräch kommt, dann nicht ausbrechen und gleich von vornherein abwiegeln. Das würde ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Das können wir auch gar nicht. Colorido hat sich ja verändert. Der dritte Weg hat sich verändert, die Strukturen haben sich verändert. Die sind mit Corona, dann mit den Freien Sachsen und der AfD gemeinsam diese Corona-Demos angegangen, ne, und haben die hier in Plauen mit der roten Linie auch und allem durchgeführt. Das hat sich ja alles ein bisschen vermischt. Der dritte Weg hat für die Freien Sachsen die Oberbürgermeisterwahl, also es hatte sich ein freier Sachse als Oberbürgermeisterkandidat hier gestellt und das hat der dritte Weg mit seinem Auto, mit seinem Know-how, mit seinem Sprech kräftig unterstützt. Also das war dann eine Vermischung ohne Ende und seitdem ging das auch weiter. Der Ukraine-Krieg kommt, Colorido hat sich verändert. Wir sind in die Migration reingegangen. Das haben wir vorher immer so, wie soll ich sagen, seitdem wir dann die Räume hatten, 2019 war der Sächsische Flüchtlingsrat bei uns. Dann haben wir gesagt, die machen die Migration, die Anerkennung, die Beratung. Brauchen wir uns nicht einmischen, das läuft. Irrtum, wir waren dann gezwungen und wir haben das auch gemacht und ich glaube, wir sind auch sehr gut reingewachsen. Das war wirklich ein Reinwachsen von Hilfsgütern schicken und wir noch nie LKWs irgendwo hingeschickt haben, über eine ukrainische Frauen-Community, die es hier in Plauen gab, die das wollte, die das organisiert hat, die den direkten Zugang nach Kharkiv hatte, haben wir hier 440-Tonner weggeschickt, dann haben wir über 30 Familien hier eingerichtet, Spenden gesammelt, es lief ungebrochen, hatten einen Laden natürlich in Haselbrunn, das hat gestört, da haben sie uns zweimal die Scheiben eingeschmissen. Und dann haben wir jetzt den Laden, dadurch ist Colorido auch anders geworden. Und in den Laden, um darauf jetzt auch hinzukommen, hat keiner auf die Stirn tätowiert AfD, wenn er reinkommt. Und es kommen die unterschiedlichsten Menschen, auch ins Begegnungscafé. Und das muss man aushalten. Es ist natürlich, bei uns sitzt bunt alles. Und dann wird diskutiert. Es gibt auch schon einen, wo ich gesagt habe, also wenn du jetzt nicht aufhörst, das kränkt uns gerade alle mächtig, ohne zu sagen, ich brauche da ein Awareness-Team, brauche ich nicht, das kann ich selber klären. Es ist besser, du gehst jetzt. Ja. Ich sage, nimm dir von mir aus noch ein Stück Kuchen mit, aber geh.
Okay,
ich sage, ich kann das jetzt gerade selber nicht mehr aushalten und ich möchte das auch nicht für alle, die hier am Tisch sitzen und gerade komisch gucken, mit aushalten wollen. Der ist auch dann gegangen. Der kommt auch immer mal wieder, der fängt immer mal wieder an zu provozieren, aber es wird weniger. Colorido hat einen Versuch gemacht mit der Staatsanwaltschaft Weiden gemeinsam. Wir hatten einen Aussteiger. Das hat nicht funktioniert. Wie weit er heute in die Szene noch rein, da spielen auch Drogengeschäfte eine Rolle mit. Das darf man da nicht vergessen. Das ist nicht nur die rechte Szene. Es ist, dass die dann auch gleichzeitig in der Drogenszene gut vernetzt sind. Und ich glaube, Weiden war nicht weit genug weg von Plauen, um das erfolgreich durchzuziehen. Der hätte weiter weg gemusst. Viel weiter weg.
Ein Aussteiger aus der rechten Szene, den ihr beschäftigt habt?
Ja, wir sind bei der Justiz gelistet. Wir nehmen ja immer mal Stundenleister. Ne? Da gibt es ja auch eine ganze Menge, auch aller Ort. Und hier war dann direkt die Anfrage, der kam aus dem Gefängnis zu uns. Würdet ihr euch das zutrauen? Wir hatten auch mal die Sokorex dann da aus Sachsen. Die haben sich das angeguckt. Die haben gesagt, mutig. Ich sage, ja, Probe, ausprobieren. Was wird? Der hat sich nie unflätig gegenüber Migranten verhalten, im Gegenteil. Das Einzige, was bei ihm, er musste immer lange Hosen tragen, weil halt einschlägige Tattoos noch auf den Waden drauf waren. Aber im Großen und Ganzen hat er sich Mühe gegeben. Aber irgendwie ist das Zurückrutschen dann auch. Ne? Das ist halt immer, es bedauert.
Ja.
Also, aber es ist so. Es ist eine Erfahrung und es war für uns eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung.
Ja, aber gleichzeitig natürlich eben, ich stelle mir dann auch die Frage natürlich, die anderen Menschen, die dann, also eben marginalisierte Menschen, geflüchtete Menschen, die dann mit ihm quasi in Kontakt sind, wie weit muss man jetzt als nicht direkt betroffene Person, als außenstehende Person, muss man dann einen Schutzraum für die auch wiederum bieten? Oder also das ist, ich finde es tatsächlich relativ schwierig.
Das hat ja keiner gewusst.
Ja. Ja. Okay.
Also das hat keiner gewusst. Der hat den Frauen die Taschen sogar getragen. Eine junge Venezolanerin, die kam ganz neu, die haben sie die Möbel mit nach Hause getragen, also so Tische, Stühle und so. Also der hat sich auch nie, ich habe es nicht einmal erleben müssen und ich war immer an seiner Seite, weil das einfach auch diese Vorgabe war, dass man als Sozialarbeiter dann quasi
also den Blick behält. Begleitet,
stark begleitet. Nie irgendwo mal, also hatte sich schon ganz gut im Griff. Vielleicht war der Wille auch da.
Würdest du dann aber sagen, war das auch eine, also ist es auch ein Frusterlebnis dann, wenn man so das Gefühl hat, also das, weil ich denke mal manchmal so krass, wie viel Kraft braucht es, um nur so eine Person oft irgendwo wieder irgendwie wegzubringen von solchen Strukturen. Und wenn es dann nicht so ganz gelingt, irgendwie so, ist es dann auch frustrierend auf der anderen Seite oder siehst du es eben als eine positive Erfahrung trotzdem?
Also ich sehe das nicht als negativ. Mhm. Es ist schade. Ich sehe es für den Mensch, sehe es als schade und frustrierend, aber für uns als Verein auf keinen Fall.
Ja,
das muss man immer ein bisschen trennen. Und ich bin auch froh, dass wir auch im Laden so ein Team sind. Man muss ja mal sagen, das sind ja alles keine Profis. Das sind zwei Rentnerinnen, das sind drei Ukrainer, das sind zwei Venezolaner. Kommt mitunter noch ein Afghaner dazu. Es ist ja wirklich bunt gemischt und trotzdem gibt man sich immer wieder Mühe, auch nichts eskalieren zu lassen.
Haben wir jetzt eigentlich schon erzählt, was im Laden genau geschieht?
Nee, haben wir nicht.
Glaube nicht. Begegnungscafé haben wir erzählt, aber Laden ist ein wie heißt er? Bring und Nimm.
Bring und Nimm. Ja. Der ist quasi wirklich aus diesem ganzen Ukraine-Desaster oder aus dieser Ukraine-Hilfe ist der Laden gestartet und hat immer wieder Spenden und ist auch nie leer gelaufen dann, kurioserweise. Also es bringen uns Menschen aus dem gesamten Vogtland und darüber hinaus, weil mittlerweile kommt auch Sachen aus Bayern, aus Thüringen, die das wissen und die auch mit uns ein bisschen verbandelt sind, die Leute hierher empfehlen. Bringen uns Spenden und wir geben es wieder raus. Wir waren voriges Jahr als sozialer Ort ein Jahr lang gefördert. Jetzt seit Januar sind wir wieder voll im Ehrenamt unterwegs, wollten das aber auch nicht sterben lassen, weil das ist noch ein anderer Fakt, der mir viel mehr Sorgen macht und der frustriert mich wirklich, Bedürftigkeit von Menschen und Einsamkeit von Menschen. Das kriegen wir hautnah und auch die vielen Geschichten, die dort in dem Laden dann dementsprechend aufploppen. No? Ja, und dann geben wir das wieder aus. Jetzt ist so eine Spendenempfehlung immer dran und ich genieße das gerade. Ich war noch nie so im arabischen Raum im Urlaub unterwegs, dass ich sagen kann, ich habe auf so einem Markt gefeilscht, aber ich muss jetzt immer ein bisschen feilschen. Also es ist eine Spendenempfehlung dran und dann wird gefeilscht und da haben wir unseren Spaß dabei. Also das ist so. Und das haben auch die anderen so ein bisschen verinnerlicht. Ne?
Ja.
Und meistens geht es nach unten und das wird auch so gehandhabt dann. Also wir beharren da auf nichts.
Ja.
Na, weil es ist ja nun mal auch Ware, die uns gebracht wird zum Weitergeben.
Aber es ist ein Begegnungsort einfach.
Es ist ein Begegnungsort und auch das Begegnungscafé. Es sind Begegnungsorte. Ja. Teilweise ist es Stammpublikum und teilweise kommen immer wieder neue Leute dazu.
Also wir haben jetzt schon ein bisschen eben, also so einen Einblick in diese Arbeit, die du machst, die Colorido macht. Jetzt zu dir persönlich, in den ganzen Erfahrungen, die du bisher hattest mit der politischen Arbeit, jetzt als ältere Frau, also du bist ja noch eine junge ältere Frau, aber du hast erzählt von auch, ne, dass Scheiben eingeworfen wurden, Bedrohungen irgendwie auch stattfinden, die du erlebst. Also du könntest jetzt einfach sagen, ich habe schon genug gemacht, mir reicht es jetzt auch irgendwie, oder was ist das, was dich antreibt, dass du das offensichtlich mit so viel Energie, wie du gerade hier sitzt und erzählst, weitermachst?
Als erstes sind es immer 7 Kinder und 8 Enkelkinder. Wo ich sage, das kann so nicht bleiben. Das ist nicht das, was wir mal wollten. Und das ist der zweite Fakt. Wenn man in oppositionellen Kreisen der DDR unterwegs war, das ist irgendwie wie eine Bluttransfusion.
Aha.
Ich weiß nicht, man kann Pausen einlegen, die hatte ich ja auch. Und auch mal in andere Ecken abdriften, aber man kann nicht aufhören. Irgendwie habe ich so das Gefühl, man kann nicht aufhören und ich will auch nicht aufhören.
Ja, man will sich einmischen.
Man will sich einmischen, weil das wird wichtiger denn je weiter jetzt auch. Ne? Also wir erleben ja gerade Dinge, wo ich mir nicht träumen lassen habe, dass die so kommen, aber man hätte es vielleicht auch ahnen können, keine Ahnung. Aber es muss weiter und es muss Menschen geben, die weiter aufmerksam machen. Und das hat Colorido auch gemacht, im Laufe der Jahre überregional vernetzt und jetzt auch über die Bundesgrenzen hinaus. Also wir sind mit Österreich und der Schweiz vernetzt. Das hat sich ergeben, die Kommunenstiftung Veronika Born-Mehner aus Wien, die haben das angeschoben quasi. Wir brauchen die Vernetzung, am liebsten noch die Tschechen mit rein und Polen, und dass wir wirklich noch mehr in Austausch kommen. Für sie war das die Brüder Szymanek, sächsische Separatisten, die in Niederösterreich hat der eine Bruder ein Riesengehöft und hortet Waffen. In Sachsen, in Dresden wurden sie ausgehoben schon mal, der andere Bruder. Und das war natürlich so ihre Verbindung, dass sie sagt, wir müssen uns dringend ganz, ganz viel mehr austauschen. Jetzt ist Flimmer Media, die Lotta Meyer noch aus der Schweiz dazugekommen auch. Und es gibt ja, die Natascha Strobel ist auch bei der Kommunstiftung, so dass man, ne, und Natascha habe ich auch schon bei Compact erlebt, also das sind schon Leute, und das braucht es. Diese große Vernetzung, und da bin ich auch dran, und deshalb tausende von Interviews. Wenn jemand kommt, sage ich nie nein, wenn Studenten kommen, nie, weil man kommt immer wieder in andere Kreise, lernt wieder Leute kennen und sagt, Mensch, ja, ach, ihr sitzt da, wir sitzen da, okay, wir tauschen uns aus. Und das ist unheimlich wichtig.
Und das ist aber auch das, was auch Kraft gibt, oder?
Das, es gibt Kraft. Ja. Man weiß, wer wo sitzt. Man weiß, auf wen man sich verlassen kann.
Man ist nicht allein.
Und ich bin ja auch Sprecherin im Netzwerk Tolerantes Sachsen. Bin ich immer einverstanden, aber letzten Endes sind dort 140 Vereine oder drüber sind wir, glaube ich, jetzt sogar schon, unter dem Dach. Und auch die kann ich notfalls abrufen, wenn ich irgendwas brauche aus irgendeinem Winkel, wo ich denke, Mensch, bei euch brennt es gerade, was ist da los? Und kann dort anrufen, kann sagen, braucht ihr Hilfe?
Ja.
Kann man irgendwas machen? Kann man euch unterstützen? Und genauso kommt es auch wieder zurück. Also wir erfahren unheimlich viel Unterstützung.
Das hilft auch.
Ja, und die Preise voriges Jahr, die Theodor-Heuss-Medaille und auch der German Dream Award hat uns viel, viel Kraft gegeben.
Und wie geht's dir im Austausch mit jüngeren Leuten? Weil offensichtlich ja gerade in der Jugend schon dieses große Interesse auch für jetzt rechte Ideologien schon präsent ist auch. Also gerade wie viele junge Leute eben die AfD gewählt haben, ist ja schon ein Kennzeichen auch. Genau, wie geht's dir da als ältere Person mit diesen jungen Leuten?
Ich würde mich gern mehr streiten und reiben, weil ich glaube, das kann man gut, wenn man ein paar Jahre Erfahrung hat, damit die auch aus sich rauskommen und damit die merken, hier ist jemand, der streitet auch mit uns oder ne, und reibt, weil das haben die, glaube ich, nicht mehr so. Und man merkt es, wenn ich so als extern drin bin, dass die das auch gerne tun dann. Ne? Und muss man teilweise aushalten, teilweise ne, kann man ja mit Argumenten auch mal widerlegen oder hast du schon mal nachgedacht oder hast du das schon mal in Betracht gezogen? Ich würde es gerne viel, viel, viel mehr tun. Die Schulen haben immer ein bisschen zögerlich, vielleicht auch die Angst, dass sie hinterher dann noch mehr aushalten müssen oder mehr Arbeit haben, indem sie mehr Fragen beantworten müssen. Aber das denke ich, das wäre für mich der Sinn eines Gemeinschaftskundeunterrichts. Ich war ja auch noch ein paar Jahre als Lehrerin aktiv an einer privaten Schule. Ich musste die aber aufgrund von Elterndrängen dann verlassen, weil das AfD-nahe Eltern waren und die gemeint haben, also die AfD ist toll und ich müsste die überall mit einbeziehen. Und dann kam diese Neutralitätskeule und
Ach so, von wegen, du darfst dich nicht politisch, du musst ganz neutral und du darfst ja nichts gegen Nazis sagen, weil.
Nee, noch nicht mal, ich durfte noch nicht mal gegen den Unrechtsstaat DDR was sagen. Aha. Selbst das war dann, ne? Also da an der Schule waren Eltern, die nur wahrscheinlich eine einschlägige DDR-Vergangenheit hatten und damit gar nicht. Also Unrechtsstaat darf man nicht sagen. Ich sage, doch, steht sogar im Lehrbuch, also darf ich. Und ja, aber das war dann so viel Unmut. Also Schule ist nicht neutral. Wir haben uns auch extra Professor Hufen geholt. Ja. Das haben wir dann mit Tolsachs nochmal gemacht, dass der und die Selex-Stiftung hat das unterstützt, ein riesen Gutachten geschrieben hat. Und da gibt es die Auszüge, dass Schule nicht neutral ist. Man kann natürlich keine Parteienwerbung machen, das muss man auch nicht machen. Aber man kann immer über Rechtsextremisten reden, kann Dinge ausführen und sagen, seid ihr damit einverstanden?
Ja.
Wollt ihr das wirklich? Also
ja, und das, wie du sagst, also das Neutral, was immer gerne irgendwie genannt wird, das ist so, wie wenn jemand eben sagt, na dann mach einfach die Fenster zu und lass die Leute vorbeilaufen. Ist, also das könnte man als neutral oder sich raushalten, aber was passiert dann eben? Was passiert dann,
was das raushalten? Genau. Ja. Und ansonsten hatte ich Erfahrungen mit tollen Jugendlichen und natürlich hat man auch immer mal ein bisschen was anderes dabei und das ändert sich auch immer. Wir haben Nathan und seine Kinder im Plauner Theater als Nachgespräch mitbegleitet. Noch eine tolle Erfahrung auch für uns. Unterschiedlichste Gruppen, aber eben unter anderem auch ein Plauner Gymnasium. Da hatte direkt ein Block Jungs dominiert und man hat gemerkt in den Gesichtern der Mädchen, ist gerade so Bodengucken angesagt. Mhm. Und wir haben schon immer gut geantwortet. Der eine fragte dann auch direkt, na, was halten Sie denn von der AfD? Und mein Mann hat dann gleich so drauf gesagt, rechtsextrem. Und da war Ruhe. Und dann kommt von einer Lehrerin, wo ich dann denke, meine Güte, schnallt ihr es noch? Du habt gerade ein Problem. Mhm. Warum jetzt diese Frage an uns? Ich meine, ne, auch so ein Vorführen. Na, gibt es denn Rechtsextremismus in Plauen? Naja, da haben wir gesagt, würde jetzt den Rahmen sprengen, können wir aber gerne machen. Mhm. Aber der Verfassungsschutzbericht ist eigentlich für jeden zugänglich.
Ja.
Und wir sind immer drin.
Ja.
Also wo ich dann denke, warum, ne, gar nichts begriffen. Mhm. Und da gehört viel mehr Aufklärung auch rein.
Ja, und in die, also eben da schon, wie du sagst, in diese Reibung auch gehen. Weil das zum Teil vielleicht auch, glaube ich, gewünscht ist. So, ich habe manchmal eben das Gefühl, es ist sogar gut, wenn man da ein bisschen Kontra gerade gibt, auch wenn man die Energie dafür hat. Natürlich, man muss auch ein bisschen auf seine eigenen Kräfte schauen, aber gerade bei so jungen Leuten wäre es schon sinnvoll, eben sich solchen Dingen zu stellen, weil sie, denke ich mal, da oft mehr davon halten, als wie wenn man irgendwie einfach wegguckt.
Ja, gibt auch eine Schule im Vogtland, die sagt, es gibt ja das Theaterstück, stell dir vor, es ist Krieg und er wäre hier, die das ablehnt und sagt, da können wir mit unseren Kindern nicht drüber reden, da verängstigen wir die
beständig. Ja, und jeden Tag sehen sie Nachrichten und hören Radio.
So ist das, ja. Ne? Also, ja.
Ich glaube, genau das, was du sagst, also genau dieses, sie kriegen es ja mit und wenn das Ganze quasi aber dann immer wieder so, okay, wir müssen es dann von ihnen fernhalten, die Diskussion darüber, macht man genau das Falsche, weil eben, es braucht ja eine Auseinandersetzung, um auch diese Sachen zu verarbeiten. Genau. Meine Lieblingsfrage am Schluss ist immer, würdest du dich selbst als gefährliche Alte bezeichnen?
Ich fand es spannend, über diese Wortwahl nachzudenken. Als ich die Schule verlassen habe, die 10. Klasse, ich hatte damals wirklich eine ganz, ganz tolle Klassenlehrerin. Die hat auch viel aushalten müssen mit mir. Die hat dann mal zu meiner Mutter auf der Abschlussfeier gesagt, die wird schwer haben in ihrem Leben. Mhm. Das wird immer irgendwo ranrauschen. Und genauso ist es passiert. Und das ist aber auch ein Teil, also manchmal hat man dann seine Zweifel, aber wenn man es annimmt, ist okay. Man ist eben umstritten, ne? Und lieber bin ich so eine Person als so eine langweilige. Und lieber bin ich ein bisschen gefährlich oder auch für andere, ob gefährlich so das richtige Wort ist, ist egal, aber ja. Man muss mit mir rechnen.
Ja.
Es ist einfach so und es muss auch so bleiben. Also ich hoffe, dass das auch noch ganz lange so bleibt und dass man uns nicht mundtot bekommt, auf keinen Fall.
Ja, einfach.
Uns gefährliche Alte. Mhm. Und dass wir Alte gefährlich sind, das hat ja auch sogar Herr Merz erkannt. Ne? Er würde uns ja am liebsten irgendwo auf den Mond schicken.
Ja, also ich glaube, es hat schon eine Qualität, die, finde ich, schon ein bisschen auch mit älteren Jahren zu tun hat, einfach vielleicht schon früher angelegt ist, wie bei dir auch, aber so dieses, sich nichts alles quasi sagen zu lassen oder einfach so zu sagen, nee, dieses Unangepasstere einfach auch nach außen zu tragen und zu sagen, nee, das und das passt mir nicht. Also ich finde es vor allem bei Frauen eben, stelle ich das schon fest, dass mit älteren Jahren oder mir selber merke ich schon, dass es, je älter ich werde, desto weniger wichtig ist mir der Eindruck, den ich auf andere mache, sondern vielmehr wichtig, was ich zu etwas denke. So, also dieses Gefallen wollen ist nicht mehr so wichtig einfach irgendwann. Das, glaube ich, ist eine gute Eigenschaft.
Das ist eine gute Eigenschaft. Manchmal braucht man auch wirklich den passenden Partner dazu. Das habe ich auch in meiner Laufbahn lernen müssen, dass das dann auch gestärkt und gestützt bleibt. Jetzt habe ich einen Rentenantrag laufen. Jetzt habe ich gar keinen Grund mehr, still zu sein. Also,
ja, das ist auch Zeit.
Ne, also, wobei wir Älteren im Verein, also es sind so 4, 5 Leute, die vor die Kamera gehen, die anderen schützen müssen. Also wir haben das tatsächlich auch gehabt, dass junge Menschen schon angefeindet werden, weil sie in so einem politischen Verein sind. Also
und da bist du
die dann auch, da, also direkt auf Nachfrage könnten sie ihr politisches Engagement lassen.
Aber Schutz, weil, also nur beruflich. Ich hab's verstanden, wegen, weil das, du jetzt nicht in so einer Situation wärst, dass jemand dir den Job kündigen könnte oder
genau,
oder,
ich habe es selbst erfahren, weiß, wie sich das anfühlt.
Okay.
Und sagen wir mal so, in der Kunstszene ist das auch noch immer mal vielleicht noch ein bisschen ein anderes Ding, aber es gibt so die Behörden.
Mhm, verstehe.
Na, also wenn sich dort jemand bewirbt, also was hat jetzt eine, da musste ich lachen, ein Mitglied von uns hat das auch gesagt, die hat gesagt, die ist jetzt gerade arbeitslos geworden und die sagt, ich muss mich neu bewerben, die drängeln mich gerade, ich will aber gerade mal noch eine Pause. Wenn ich da überall reinschreibe, dass ich bei Colorido bin, dann wäre ich bestimmt nicht genommen, weil das war so, das der Running, das ja. ist aber wirklich so, das ist nicht klar. lustig, also es ist so.
Aha, das ist irre, ne, dass man mittlerweile schon in solchen Zeiten lebt, wo so eine Mitgliedschaft schon ein Problem
ist. Das hört man aber überall. Also es gibt immer so Sprecher in den Vereinen, die sich vorn dran stellen.
Letzte Frage. Welche Wünsche hast du für die Zukunft?
Eine Demokratieförderung und nicht dieses ständige Drumreden, das braucht es nicht mehr, das hat nichts gebracht und das nicht. Und der unser Ministerpräsident auch von sich gegeben, ne, die Gender-Sternsinger und Regenbogen-Fahnen-Schwingerinnen haben ja in den letzten Jahren nichts gebracht und nichts verändert. Wir haben schon viel verändert.
Ja.
Und wenn es kleine Schritte waren, wir haben viel verändert. Und zumindest sind wir da als Rückenstärkung für die, die nicht der Meinung sind, wo der Mainstream gerade läuft. Ne? Und diese Rückenstärkung braucht es auch, dass man weiß, in einem Ort, es ist noch jemand da und wenn ich doch mal, dann kann ich auch dorthin noch ausweichen.
Ja.
Also das muss es geben. Und deshalb ist meins war immer das Demokratiefördergesetz, das habe ich jetzt erstmal für die nächsten 4 Jahre noch in Wind geschrieben, wenn es der Heimat überhaupt so lange schafft. Und Herr Kretschmer auch. Also das gab es ja sowohl auf Sachsen als auch auf Bundesebene, mit dem das ist nun leider nicht gekommen, als die FDP auch verhindert hat. Also weil mit diesem Demokratiefördergesetz wäre auch eine Beständigkeit in Finanzierung gewesen, weil ich immer dafür bin, dass Gelder offengelegt werden müssen, was hat man gemacht. Aber es muss eine Beständigkeit her, nicht dieses Bangen ständig. Ich schreibe jetzt auch wieder gerade 3 Förderanträge gleichzeitig, ich habe die Nase voll. Manches macht man schon Copy und Paste, aber manches eben auch nicht.
Mhm.
Und das ist aufwendig, für einen kleinen Verein überaus aufwendig.
Ja.
Und das macht Frust, weil man gar nicht weiß, ob man was kriegt. Dann kommt irgendwann der Bescheid. Wir sind auch schon 4-mal bei Weltoffenes Sachsen abgelehnt. Wir haben dann den sozialen Ort bekommen, dankbar. Mhm. Aber der ist eben auch wieder weggebrochen, weil die Richtlinie weggebrochen ist. Und das ist ein Dauerfrust, zu sagen, Mensch, unterstützt es doch. Ich sage immer, wir machen den Dreck weg, seid froh, dass wir da sind.
Absolut. Auch ein gutes Schlusswort. Also ja, auf alle Fälle. Ich kann es absolut auch so betonen. Ich finde es jetzt auch von außen gesehen, wenn man nach Plauen kommt und weiß, dass es einen Verein wie euren gibt und ihr habt es auf dem CSD erlebt, wie toll es ist, dass Leute spüren, da sind noch andere Menschen da und man hat eine Anlaufstelle und einfach, man kann sie dann vernetzen hier. Das ist unheimlich wichtige Arbeit, da wo es wichtig ist eben. Mhm. Vielen, vielen Dank dafür, für das, was du machst und vielen Dank auch für dieses sehr angenehme Gespräch mit dir.
Danke auch.
So, das war die 9. Folge von Die gefährliche Alte. Guckt euch mal bitte, wenn ihr Zeit habt, die Homepage von Colorido an. Das ist www.colorido.de, Colorido mit C geschrieben. Und dann seht ihr, was dieser kleine Verein so alles auf die Beine stellt. Es ist wirklich ganz schön viel, wie viele Veranstaltungen dort stattfinden, von Ausstellungen über das Begegnungscafé, von dem wir gesprochen haben. Ein Queertreff, der regelmäßig dort stattfindet, die ganze Vernetzungsarbeit, die sie leisten, die Erinnerungsarbeit, die politische Bildung. Es ist wirklich unglaublich beeindruckend, wie viel so ein kleiner ehrenamtlicher Verein leistet. Und es ist auch unglaublich beschämend, würde ich sagen, wie wenig diese Arbeit vor Ort gewürdigt wird von den offiziellen Stellen. Manchmal frage ich mich auch wirklich, ob Leute bewusst den Boden für Rassismus bereiten wollen, wenn sie Menschen, die sich dagegen wehren, immer wieder so Prügel in den Weg werfen oder zum Beispiel Räume, soziale Orte gekündigt, nicht verlängert werden, an denen es möglich wäre, sich eben auszutauschen und zu treffen. Eines der größten Probleme sind vielleicht auch nicht immer nur die Rechtsextremen, sondern genau die, die die Fenster verschließen. Und das war historisch schon eine saublöde Idee. Und das ist es jetzt wieder. Faschismus kann man nicht aussitzen, er wird sich nicht von selbst auflösen. Und dann sieht man eine Frau wie Dorita, die das Ganze als eine totale Selbstverständlichkeit betrachtet, dass man da was tun muss dagegen. Da würde ich mir schon oft mehr von dieser Sorte wünschen, also mehr Doritas für diese Welt, die uns an unsere Verantwortung erinnern.
Vielleicht ist es auch für viele mittlerweile verloren gegangen, wie wirkmächtig antifaschistische Praxis sein kann. Und gerade das erlebt man aber in Orten wie Plauen oder in kleineren Orten umso besser, weil dort wirklich spürbar ist, dass jeder Einzelne, jede Demo, jeder Aufkleber wirklich einen Unterschied macht. Also in diesem Sinn, fahrt raus, wenn ihr in größeren Städten wohnt, mal in andere, geht auf einen CSD oder organisiert selbst einen und ladet uns alle ein, wir kommen. Ja, vernetzt euch mit solchen Orten auch und unterstützt die, die da wirklich echt tolle Arbeit leisten. Kleiner Tipp, man kann auch bei Colorido ein sehr tolles Geschirrtuch bestellen mit einer kleinen Spende und Colorido unterstützen, wenn ihr das nicht nach Plauen schafft. Ja, und wie nach jeder Folge hört ihr jetzt noch zum Ausklang wieder Velvet Something Super Dark, einer Berliner Künstlerin, die uns jedes Mal aus jeder Folge hinaus begleitet in andere Welten. Und hier kommt Velvet Something Super Dark mit Passage 2. Viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.